Ja, dann möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen. Und ich komme ja immer gerne nach Stuttgart, weil meine Mutter ist in Stuttgart aufgewachsen. Also ich bin selber ein halber Schwabe. Und jetzt zum Thema. Das Buch wurde schon erwähnt, das ich da geschrieben habe, Die Verselbstständigung des Kapitalismus. Hier sieht man schon mal das Cover des Buches. Und das ist ja das Einzige, was die meisten Menschen je von einem Buch zu sehen bekommen. Weil häufig kriegt man ein Buch geschenkt oder so und denkt, ja, sollte ich mal reinschauen, legt es weg. 30 Jahre später wird es dann gefunden bei der Räumung der Wohnung. Und sagt, ah, ich wusste ja gar nicht, dass sich mein Vater auch für Esoterik interessiert hat. Aber das Buch ist garantiert esoterikfrei, trotz dieses Auge Gottes, das hier irgendwie auf uns herunterschaut. Und es geht da eben um das Thema künstliche Intelligenz. Und wenn man Intelligenz versucht, künstlich herzustellen, dann ist schon mal klar, Intelligenz muss irgendwie knapp sein. Sonst würde man das nicht versuchen. Das macht man nur mit knappen Dingen. Das hat man ja zum Beispiel auch mit Gold versucht. Die ganze Alchemie hat sich ja damit beschäftigt, wie man aus wenig wertvollen Metallen wie Blei künstlich Gold herstellen kann. Man war da nicht sehr erfolgreich, aber wenn man erfolgreich gewesen wäre, hätte das wahrscheinlich nicht lange genützt, weil wenn plötzlich überall Gold künstlich hergestellt werden kann, verliert es irgendwann seinen Wert und dann wird es auch bedeutungslos, ob man jetzt künstlich Gold herstellen kann oder nicht. Und die Frage ist, ob das nicht mit KI auch so ähnlich ist, zum Teil. Ja, vielleicht mal ein Beispiel noch, wie das sich so entwickeln könnte. Wir haben in der Schweiz bereits eine Krankenkasse mit einem sogenannten Gesundheits-App. Und wenn man da Daten preisgibt von seiner Fitness-App und sonst weiteren Daten, dann bekommt man eine etwas reduzierte Prämie. Also Menschen, die sich viel bewegen, viel Fitness machen, Menschen, die aber auch sozial aktiv sind, die bekommen eine Prämienreduktion hier. Und diese Prämienreduktion ist nicht der Rede wert in Wirklichkeit, außer man hat auch eine Zusatzversicherung bei der Krankenkasse Helsana. Weil damit macht sie ja das eigentliche Geld. Also damit sind auch schon die ökonomischen Anreize angedeutet. Aber jetzt kann man sich mal vorstellen, wie das wahrscheinlich weitergeht. Nicht? Irgendwann wird man wahrscheinlich versuchen, das so zu gestalten, dass wir dann irgendwie Nanopartikel in unserem Körper drin haben, die unseren Gesundheitszustand immer überwachen. Und wenn dann irgendwelche Grenzwerte überschritten werden, dann werden wir automatisch zu einer Untersuchung aufgeboten. Und wir werden dann auch ermahnt, zum Beispiel, wenn wir uns zu wenig bewegen, und so, da mehr in diese Richtung zu tun. Und alle diese Anstrengungen, die sind ja zunächst mal positiv. Da kann man sagen, ja, ist doch toll, oder? Wenn wir da mehr vorsorgen, rechtzeitig zur Untersuchung gehen, das nützt doch unserem ganzen, unserer Volksgesundheit. Da machen die Menschen mehr Prävention, vernachlässigen nicht die eigene Gesundheit. Das klingt immer gut, solange man das aus einer hohen Flughöhe betrachtet. Sobald es dann um konkrete Fragen geht, wird es schwieriger. Zum Beispiel, welche Grenzwerte legen wir denn fest, damit man zu einer Untersuchung gehen muss. Das sieht man schon heute. Wenn man zum Beispiel beim Cholesterin schaut, dann war der Grenzwert ursprünglich relativ hoch angesiedelt. Da waren die meisten Menschen gesund. Das ist natürlich schön, aber finanziell nicht so interessant. Also hat man im Verlauf der Zeit diesen Grenzwert immer mehr gesenkt. Dadurch wurden per Definition immer mehr Menschen krank. Und auf diese Weise kann man dann immer mehr Menschen behandeln mit Medikamenten. Und das heißt, da gibt es natürlich einen Anreiz, solche Grenzwerte so zu definieren, dass man auch davon profitiert. Das sind ja keine Naturkonstanten, die irgendwie gegeben sind. Das ist das Resultat eines Aushandlungsprozesses, einer Lobbyorganisation mit dem Staat. Nicht? Und da kommen dann eben schnell irgendwelche anderen Interessen auch mit rein. Und natürlich ist das Ganze letztlich auch einfach ein Anreiz, möglichst viele Daten von sich preiszugeben. Das heißt es dann auch bei einer Beurteilung dieses Angebots. Nicht? Der Sprecher der Digitalen Gesellschaft Schweiz sagt, man gibt bei Helsana Plus sehr viele Daten preis für einen sehr geringen Nutzen. Ich persönlich würde bei Helsana Plus nicht mitmachen. Aber wahrscheinlich wird man eben gerade mit KI das immer mehr dann automatisieren, sodass dann eben mit der Zeit wir immer mehr Teil eines gesamten gesundheitlichen Optimierungssystems werden. Jetzt verspricht der KI immer mehr Autonomie in verschiedensten Bereichen. Kühlschränke füllen sich selbst, Häuser heizen sich selbst, Autos fahren von selbst, Drohnen fliegen von selbst, Texte schreiben sich von selbst und wir haben auch Investitionstools, also Portfolios optimieren sich von selbst dank KIs und wie gesagt, auch der Körper überwacht sich dann irgendwann selbst. Und dahinter steckt eben diese künstliche Intelligenz, die jetzt eben eine ganz neue Funktion übernimmt. Nicht, bisher wurde ja schon lange digitalisiert, aber im Wesentlichen bedeutete Digitalisierung einfach, dass man irgendwelche standardisierten Prozesse digitalisiert hat und die sind dann routinemäßig auf immer gleiche Weise abgelaufen. Und jetzt ist es aber so, dass erstmals eben so etwas wie Intelligenz existiert außerhalb des menschlichen Gehirns, also diese KI, die fällt auch Entscheide, die macht Voraussagen, Dinge, die bisher eigentlich dem Menschen vorbehalten waren. Und jetzt würde man natürlich gerne wissen, was das genau ist, künstliche Intelligenz. Aber wie bei allen wichtigen Dingen kann man das nicht exakt definieren. Wir wissen ja noch nicht einmal, was Intelligenz wirklich ist. Und die beste Definition ist immer noch die von einem der Pioniere dieser künstlichen Intelligenz, Marvin Minsky aus den 1980er Jahren, wo er gesagt hat, AI is the science of making machines do things that would require intelligence if done by man. Also, wenn Menschen das Gleiche tun würden wie diese künstliche Intelligenz, dann würden sie Intelligenz dafür brauchen. Also wenn es uns intelligent erscheint, dann nennen wir es Intelligenz. Unabhängig davon, ob es tatsächlich intelligent ist oder nicht. Aber das wissen wir ja bei vielen Menschen auch nicht. Tun die nur so, als ob sie intelligent sind oder sind die tatsächlich intelligent? Was aber neu ist, schon erwähnt, nicht? Es ist erstmals Intelligenz, die außerhalb des menschlichen Körpers existiert, außerhalb des menschlichen Gehirns und deshalb auch als externe Intelligenz bezeichnet. Wir gehen aber davon aus, dass das Intelligenz ist, die noch kein wirkliches Bewusstsein besitzt. Also sie hat keinen Geist, wenn man so will. Künstliche Intelligenz ist eigentlich immer darauf angelegt, irgendetwas zu optimieren, irgendeinen Entscheid optimal zu fällen, eine Voraussage optimal zu machen, nicht einen Text optimal zu schreiben. Und Menschen optimieren ja nicht nur mit ihrer Intelligenz, sondern wir machen ja auch Überlegungen mit Intelligenz, die gar nichts direkt mit Optimierung zu tun haben. Also wir überlegen uns gewisse Dinge, weil es uns einfach interessiert. Und das macht künstliche Intelligenz bis jetzt nicht. Es gibt allerdings Forscher, die davon ausgehen, dass das auch verschwinden würde, dieser Unterschied, dass die man durchaus sagen könnte, die würde auch so etwas wie Geist haben in Zukunft. Jetzt will ich nicht lange über Technik sprechen, ich bin auch gar nicht Techniker, ich bin ja Ökonom. Nicht? Also hinter dieser ganzen künstlichen Intelligenz stehen dann eben gewisse Algorithmen, die mit bestimmten Methoden, Techniken funktionieren, eben Machine Learning, Deep Learning und so weiter. Und diese ganzen Techniken, die werden natürlich von Menschen entwickelt und sie werden dann auch mit Daten trainiert, zunächst mal von Menschen. Aber irgendwann machen sie sich dann eben relativ selbstständig und treffen dann eigene Entscheide. Nicht, wenn wir das noch mal kurz veranschaulichen, das wird ja dann meistens so dargestellt als ein neuronales Netz. Nicht? Und dann geht da links irgendwelche Informationen rein, also zum Beispiel eine Katze, die wird dann zerlegt in Millionen von Pixels, die alle einzeln erkannt werden. Und dann werden diese einzelnen Informationen dann in diesem neuronalen Netzwerk gewichtet mit Wahrscheinlichkeiten. Und am Schluss kommt dann der Entscheid raus, das ist eine Katze oder ist keine Katze. Und am Anfang ist diese künstliche Intelligenz noch dumm, nicht? Die weiß meistens nicht, ob das eine Katze ist oder nicht. Aber dann wird eben immer, werden diese Wahrscheinlichkeiten neu gewichtet da überall, wie diese einzelnen Pixel, mit welcher Wahrscheinlichkeit da die in das Endresultat reingehen. Nicht? Und irgendwann hat die gelernt, tatsächlich dann praktisch so 100% korrekt zu erkennen, ob etwas eine Katze ist oder nicht. Aber es braucht Big Data dafür. Das heißt, sie kann es nur lernen mit unglaublich vielen Daten. Was eben anders ist als menschliches Lernen. Nicht? Bei Menschen muss man ja nur irgendwie 2-3 Bilder zeigen einer Katze und dann hat er verstanden, was eine Katze ist. Also da braucht es kein Big Data beim Menschen. Also das ist eine andere Art von Lernen dann letztlich, aber das Resultat ist dasselbe. Der Mensch erkennt, ob es eine Katze ist oder nicht, und die KI erkennt es auch. Jetzt stellen wir uns ja das so schön vor, dass KI so ein Werkzeug ist, ein Tool, welches unser Leben irgendwie erleichtert, uns hilft, Texte besser zu schreiben, unser Portfolio besser zu optimieren und so weiter. Und hier aber schon eine Aussage eines ehemaligen CEOs von IBM, Jim Sporer, der gesagt hat, die ersten KI-Anwendungen waren unsere Werkzeuge. Jetzt, wo sie smarter werden, betrachten wir sie als Partner und wenn sie uns überholt haben, werden sie zu unseren Coaches. Jetzt Coaches, das ist ein sehr wohlwollender Begriff. Partner, wohlwollende Diktatoren, das ist ein bei Ökonomen beliebter Begriff. Dann Big Brothers, Manipulatoren, Verführer, Unterdrücker. Wir wissen es nicht so genau. Nicht? Sind das wirklich wohlwollende Sklaven, die nur unser Bestes wollen, unsere Interessen verfolgen? Oder sind da nicht irgendwelche anderen Interessen auch noch damit verbunden? Und man kann sich das ja mal so ein bisschen veranschaulichen anhand eines Beispiels. Das ist wahrscheinlich ein Bild, das viele von Ihnen auch kennen. Also wenn man jetzt rausgeht, auch in Stuttgart, dann trifft man immer wieder Menschen, die auch mit einem Hund herumlaufen. Ist übrigens auch ein sehr guter Indikator für den Entwicklungsstand eines Landes. Je reicher ein Land wird, je mehr das entwickelt ist, umso mehr Menschen beschließen, nicht mehr mit anderen Menschen zusammenzuleben, sondern stattdessen mit Hund oder Katze. Weil irgendwann merkt man mal, das ist einfach besser. Menschen, die enttäuschen einen ständig, die widersprechen einem. Und bei Tieren muss man solche Dinge nicht befürchten. Und im Normalfall ist es aber so, dass eben der Mensch da derjenige ist, der relativ intelligent ist und seinen relativ dummen Hund da herumführt und auch bestimmt, wo es lang geht. In Zukunft könnte sich das aber ändern. Weil mittlerweile gibt es auch Roboterhunde, die auch mit künstlicher Intelligenz gesteuert sind. Und die sind den Menschen ziemlich schnell überlegen. Die wissen jetzt zum Beispiel, wie viel ich heute noch laufen sollte, nicht? Was mir noch an Bewegung fehlt zum Beispiel. Die wissen, wie das Wetter ist. Die wissen, wo es am besten ist, dass man heute durchläuft. Die wissen aber auch, wo eine Baustelle ist im Moment. Die haben auch die Meldung bekommen vom smarten Kühlschrank, was man gleichzeitig noch einkaufen sollte. Also kann ich da gleich noch irgendwo dann bei einem Laden vorbeigehen. Und irgendwann werde ich sagen, ja, der trifft einfach die besseren Entscheide. Ich folge dem einfach. Und dann wird eben der Hund derjenige, der relativ intelligent ist und seinen relativ dummen Besitzer da dann herumführt. So wie der aussieht, der Hund, ist es im Moment noch etwas schwierig, sich in den zu verlieben. Aber auch daran wird gearbeitet, dass das in Zukunft leichter fällt. Diese ganze künstliche Intelligenz, die wird dann aber sehr schnell zu einer Art Blackbox. Nicht, weil die funktioniert ja so, dass sie hochdimensionale, zeitliche und räumliche Muster erkennt, aufgrund derer sie dann einen optimalen Entscheid fällt. Und diese Muster sind aber dem menschlichen Gehirn nicht mehr zugänglich. Das heißt, wir können nicht mehr nachvollziehen, warum die künstliche Intelligenz in einer bestimmten Situation so oder so entscheidet. Also ich weiß nicht mehr zum Beispiel, warum die jetzt diese Aktie verkauft, um mein Portfolio zu optimieren. Das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Die hat irgendein Muster erkannt, aufgrund dessen das optimal ist, diese Aktie jetzt zu verkaufen. Ich weiß vielleicht auch noch, nach welchen Prinzipien die optimiert, aber warum sie jetzt gerade in dem Moment so entschieden hat, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Und das heißt, das wird dann eben zu einer Art Blackbox. Und wenn man eine Blackbox hat, dann muss man letztlich eben dieser Blackbox vertrauen. Man muss ihr glauben, dass sie die besten Entscheide für uns fällt. Das ist dann wieder so ein bisschen wie im Mittelalter. Da mussten die Menschen auch Gott einfach glauben, dass er eben die besten Entscheide für uns fällt, auch wenn wir sie im Moment vielleicht nicht gerade nachvollziehen können und sie uns gar nicht gut erscheinen, diese Entscheide, aber in seiner unendlichen Weisheit erkennt er eben, dass das jetzt das Richtige ist. Und so ist es bei dieser KI auch. Vielleicht wissen wir im Moment jetzt auch nicht, warum soll ich jetzt diese Aktie verkaufen oder irgendwie zu einer medizinischen Untersuchung gehen oder so etwas, aber es steckt eben eine höhere Weisheit dahinter. Und das ist dann eben diese KI. Und dann ist ein bisschen unklar, wer das Ganze dann wirklich steuert. Heißt es, sind Sie der Fahrer? Nein, ich dachte, Sie sind der Fahrer. Sind das wirklich noch Menschen, die das Ganze steuern? Oder ist das wirklich nur noch die KI? Oder sind aber in dieser KI noch irgendwelche Interessen drin, die ich im Moment auch nicht durchschaue? Das ist alles nicht so ganz klar. Und letztlich sind ja solche Algorithmen, solche selbstlernenden Algorithmen, ähnlich wie Kinder. Weil Kinder sind ja auch selbstlernend. Und wenn Kinder klein sind, dann habe ich noch einen relativ großen Einfluss auf ihr Verhalten. Und dann lernen sie aber selber immer mehr und irgendwann geht dieser Einfluss langsam zurück und wenn sie dann erwachsen sind, dann geht er häufig ganz verloren. Natürlich kann ich durch eine gute Erziehung die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie sich später anständig verhalten im Leben, aber sicher sein kann ich nicht wirklich. Und so ganz ähnlich ist das mit Algorithmen. Am Anfang werden die trainiert mit Trainingsdaten, wo ich ganz genau kontrollieren kann, wie die zusammengesetzt sind. Da kann ich darauf schauen, dass alle Bevölkerungsgruppen da richtig vertreten sind, niemand diskriminiert wird, dass da keine rassistischen Betrachtungen mit drin sind und so weiter. Und dann irgendwann werde ich diese KI aber auf die tatsächliche Realität loslassen. Und die lernt dann aber weiter mit Daten aus der Realität. Und was sie da genau lernt, wie sie das genau lernt, das können selbst nicht mal mehr die nachvollziehen, die diese entwickelt haben, mal ursprünglich diese KI. Das heißt, ich verliere auch so langsam die Kontrolle darüber, was sie tatsächlich macht. Und das ist jetzt so eine Art Dilemma. Entweder die KI ist relativ dumm und gut kontrollierbar, das heißt, ich erteile ihr dann ein Lernverbot, nachdem sie damit den Trainingsdaten gelernt hat, dann hilft sie mir aber auch nicht viel. Oder sie ist eben relativ intelligent, lernt immer weiter, aber ich verliere dann mit der Zeit die Kontrolle darüber, wie sie tatsächlich entscheidet. Und das ist dann so eine schizophrene Situation. Nicht einerseits möchte man sie kontrollieren, diese KI. Der Staat macht da Gesetze. Auf der anderen Seite will man aber auch führend sein bei der Entwicklung von KI. Also die soll möglichst schnell und möglichst viel lernen. Und im Zweifelsfall ist dann natürlich das Lernen und die Entwicklung wichtiger. Jetzt können wir eben, wie gesagt, immer mehr so entscheiden, dann delegieren an die KI. Und das ist ja heute schon äußerst mühsam, wenn ich da zum Beispiel das Internet absuchen muss nach dem besten Angebot, wenn ich irgendetwas möchte. Und dafür gibt es ja jetzt sogenannte Agenten, Shopping-Agenten auch, die suchen das ganze Internet dann ab, mit Hilfe auch von künstlicher Intelligenz, wählen dann das beste Angebot für mich aus und im Idealfall schließen sie gleich auch noch den Vertrag ab, bezahlen das Ganze, sodass ich nichts mehr damit zu tun habe. Und das hat zunächst mal sehr viele Vorteile. Also diese Shopping-Agenten können in viel kürzerer Zeit viel mehr Informationen durchsuchen. Sie können bessere Entscheidungen fällen, als ich das fällen könnte. Also ist die Versuchung groß, dass ich das delegiere, weil ich habe ja auch nicht Lust, da stundenlang irgendwie das Internet zu durchsuchen und dann immer noch nicht sicher zu sein, ob ich jetzt wirklich das Beste gefunden habe. Also machen doch das besser mal diese Shopping-Agenten. Und ich kann mich dann zurücklehnen und sicher sein, dass das beste Produkt für mich jetzt gekauft wurde. Ja, so ganz sicher sein kann ich natürlich trotzdem nicht, weil vielleicht werde ich ja doch irgendwie dann digital übers Ohr gehauen. Da ist man nie so ganz wirklich sicher. Aber es wird natürlich das ganze Marketing verändern. Nicht heute ist es ja so, dass ich Menschen überzeugen muss, dass sie irgendein Produkt kaufen. Und wenn jetzt aber solche Shopping-Agenten diese Entscheide treffen, da muss ich nicht mehr den Menschen überzeugen, sondern ich muss den Shopping-Agenten bzw. die KI überzeugen. Das heißt, ich muss das Produkt so platzieren auf dem Internet, dass es als bestes Angebot erkannt wird von diesem Algorithmus, der da dahinter steckt. Und das heißt, das Marketing richtet sich da nicht mehr an Menschen, sondern es richtet sich an diese Shopping-Agenten. Die andere Seite wird aber dann auch wahrscheinlich reagieren, indem sie auch KI einsetzt. Nicht, dass ihre Produkte wiederum möglichst viel verkauft werden. Und so wird dann wahrscheinlich ziemlich bald KI mit KI da interagieren auf diesen Märkten. Wir wissen dann auch nicht mehr genau, welche Preise genau gelten, weil auch die Preise ändern sich dann dauernd, weil da gibt es auch spezielle Algorithmen, nicht, die dann immer die Preise optimal anpassen, sodass wir wahrscheinlich gar keine generellen Preise mehr haben. Die unterscheiden sich je nach Ort, je nach Tageszeit, auch je nachdem, wer da gerade nachfragt und wie der nachfragt. Also das Ganze wird dann sehr schnell undurchschaubar. Und die Gefahr von solchen KI-Agenten, die wurde auch schon beschrieben in einem Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung. Da heißt es, KI-Agenten helfen den Big-Tech-Firmen, mehr Macht, mehr Einnahmen und mehr Marktreichweite zu erlangen. Ja, da ist jetzt schon wieder dieses Interesse angesprochen, das dann eben auch dahinter steckt. Und da müssen wir uns auch ein bisschen überlegen, auf welchen Märkten agieren wir denn da. Und es gibt da natürlich sehr viel Marktmacht. Diese ganze KI ist ja nicht etwas, was irgendwelche kleinen Unternehmen da irgendwo produzieren können. Und jetzt haben wir da irgendwie auch noch eine lokale KI entwickelt. Das geht leider nicht, weil KI braucht einerseits Big Data, also man muss den Zugang haben, weil sonst ist die KI nicht intelligent. Und das Zweite ist, man muss natürlich das ganze Know-how haben, solche Algorithmen zu entwickeln. Und das haben letztlich relativ wenige. Das sind dann typischerweise diese Big-Tech-Unternehmen. also Unternehmen wie eben Alphabet, wie Amazon, Apple, Microsoft, Meta, auch andere mittlerweile wie Nvidia, einige chinesische Anbieter, die da eine große Marktmacht besitzen in diesem Bereich. Und da, wo es Marktmacht gibt, nicht, da gibt es natürlich immer auch die Tendenz, diese Marktmacht auszunutzen. Zum Beispiel gibt es bei Amazon schon lange den Verdacht, dass Amazon dort, wo es selbst eigene Produkte anbietet auf seiner Plattform, diese eigenen Produkte bevorzugt. Durch diesen sogenannten Buy-Box-Algorithmus. Das ist der Algorithmus, der entscheidet, welches Produkt von den verschiedenen Anbietern, die da auf Amazon anbieten, als erstes in die Buy-Box reinkommt. Und meistens kaufen die Kunden das, was als erstes in die Buy-Box reinkommt. Also das ist von großem ökonomischen Interesse, da als erster reinzukommen. Und jetzt heißt es eben, Amazon bevorzugt sich da selbst, dort, wo es eigene Produkte anbietet. Amazon sagt natürlich, nein, das stimmt nicht. Dieser Algorithmus, der berücksichtigt nur Daten, die letztlich objektiv sind, also wie schnell ein Anbieter liefert, wie groß die Kundenzufriedenheit ist. Stimmt das? Stimmt es nicht? Wir können es gar nicht wirklich überprüfen. Es gibt inzwischen weitere Anbieter, die behaupten, sie hätten diesen Buybox-Algorithmus geknackt, nicht, und bieten jetzt ihre Dienstleistung potenziellen Anbietern an auf der Amazon-Plattform. Haben die denn wirklich geknackt? Verbessern sie tatsächlich die Möglichkeit, in die Buybox reinzukommen? Sie behaupten natürlich ja, andere behaupten nein. Auch das ist unklar. Das ist wieder diese Blackbox. Wir können das gar nicht so genau mehr sagen. Und wenn wir da von Marktmacht sprechen, dann müssen wir auch noch von was Zweitem sprechen, von Informationsasymmetrie. Und da gibt es eine schöne Parallele zum Gesundheitswesen. Und das Gesundheitswesen ist ja der absolut ideale Wachstumsmarkt. Warum? Erstens mal zahlen die Patienten häufig nicht direkt für die Leistungen, die sie in Anspruch nehmen, sondern das wird über Krankenkassen, über Versicherungen, über den Staat, über die Steuerzahlungen Steuern bezahlt. Dann nimmt man natürlich Leistungen etwas leichter in Anspruch. Und das Zweite ist die Informationsasymmetrie. Das heißt, der Arzt ist im Allgemeinen besser informiert als der Patient. Aber nicht nur der Arzt. Auch die Hersteller von pharmazeutischen Produkten, die Hersteller von medizinischen Geräten, die Anbieter von Therapien, die wissen im Allgemeinen besser Bescheid als diejenigen, die sie nachher in Anspruch nehmen. Und wenn man eine solche Informationsasymmetrie hat, kann man immer über das Angebot die Nachfrage steuern. Nicht? Weil je nachdem, wie ich es präsentiere, kann ich die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, ob etwas nachgefragt wird oder nicht. Also zum Beispiel kann mir der Arzt ja sagen, also mit dieser Behandlung, da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Nicht? Also das würde ich unbedingt machen, weil da sind viele Menschen überraschend schnell wieder gesund geworden und diejenigen, die das nicht gemacht haben, die hatten ernsthafte Probleme. Dann sage ich natürlich, ja, ja, das mache ich auch. Er kann mir aber genauso gut auch sagen, ja, also mit dieser Behandlung, da wäre ich vorsichtig. Da haben wir zum Teil starke Nebenwirkungen beobachtet. Also da würde ich wirklich zuerst andere Methoden versuchen. Und nur wenn das nicht geht, machen wir das dann. Dann sage ich natürlich, naja, wir warten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Arzt das Erste sagt, ist wesentlich größer. Weil letztlich profitiert er davon, wenn man mehr macht und nicht nur der Arzt, sondern auch die Hersteller von pharmazeutischen Produkten, auch die Hersteller von Geräten, diejenigen, die Ausbildungslehrgänge anbieten, alle, die in diesem ganzen Gesundheitswesen beteiligt sind, sie haben letztlich ein Interesse, dass man eben mehr macht und deshalb ist das auch so ein fantastischer Wachstumsmarkt, dieses Gesundheitswesen und die Gesundheitskosten steigen trotz allen Bemühungen, die einzudämmen, von Jahr zu Jahr weiter an. Selbstverständlich auch in der Schweiz. Und das ist jetzt ähnlich bei dieser künstlichen Intelligenz. Zunächst mal auch, wir zahlen nicht dafür, ganz häufig, für die Anwendung. Ist gratis, ChatGPT ist gratis, die Google-Suchmaschine ist gratis. Also warum soll ich das nicht verwenden? Ich zahle ja indirekt irgendwie mit meinen Daten dann. Und dann gibt es auch diese Informationsasymmetrie. Diejenigen, die es entwickeln, sind viel besser informiert als diejenigen, die es anwenden. Und dann kann man natürlich das so positiv darstellen, dass das alles unser Leben erleichtert, wir viel produktiver werden, damit wir Vorteile haben gegenüber anderen. Und so lassen wir uns dann relativ auch leicht überzeugen, dass wir eben immer mehr tun. Nicht nur als Beispiel hier Alphabet. Das ist ja ein riesen Ökosystem, das ist der moderne Begriff, den man da immer verwendet heute, das Ökosystem eines Unternehmens. Und das ist in allen möglichen Bereichen tätig. Nicht Calico zum Beispiel, das beschäftigt sich damit, wie man den Alterungsprozess hinausschieben kann, also wie wir alle immer älter werden können. Nest, das ist, beschäftigt sich mit Anwendungen im Smart Home, weil das ist sozusagen das Einfallstor dann in die Wohnung. Da werden neue Anwendungen entwickelt. Google Ventures, das sucht nach neuen interessanten innovativen Entwicklungen, wo sich Google beteiligen könnte, weil die vielversprechend sind und so weiter. Also das ist ein Riesenkonglomerat von unterschiedlichsten Dingen und die Suchmaschine und die Dinge, die da unten stehen, die wir eigentlich kennen, das ist nur ein Teil dieses ganzen Ökosystems. Ja, und jetzt wird halt alles smart, nicht Smart Medicines, es gibt kaum mehr etwas, was nicht mit dem Vorsilbe Smart heute erscheint. Smart Cars, Smart Refrigerators, Smart Homes, Smart Energy Grids, Smart Farming, Smart Cities. Und wenn wir dann so reinschauen in ein Smart Home, nicht, dann sieht das so aus. Nicht, da kommuniziert dann alles mit allem. Das ist das Internet of Things. Nicht, und so entsteht ja dann auch diese Intelligenz da drin, indem das eben alles miteinander vernetzt ist und diese unterschiedlichen Informationen dann auch kombiniert werden können. Und da kann natürlich dann auch ein harmloses Gerät wie der smarte Kühlschrank plötzlich zu einem Überwachungsgerät werden. Weil zunächst macht ja der smarte Kühlschrank nichts anderes, als dass er Lebensmittel nachbestellt, wenn das unter einen bestimmten Bestand fällt. Und der weiß ja auch, was ich so kaufe. Der kennt meine Konsummuster und kann dann relativ gut dafür sorgen, dass der immer so gefüllt ist, dass es für mich optimal ist. Jetzt kann es aber plötzlich sein, dass sich dieses Muster ändert. Dass da ganz anders irgendwie Lebensmittel entnommen werden, dann ist das ein Hinweis schon, da ist irgendwas Spezielles in diesem Haus. Und jetzt kann man das noch kombinieren mit Daten der Energieversorgung, dann noch mit Finanzdaten irgendwie und ziemlich schnell wird man ganz genau wissen, was da los ist. Nicht? Jede einzelne Information ist dann Teil einer wesentlich größeren Informationen, die wir da haben. Es kann dann auch zu Kommunikationsstörungen kommen. Da sagt hier, wir müssen leider heute ausgehen zum Abendessen, weil der Kühlschrank spricht nicht mehr mit dem Herd. Ja, und alle diese Smart Homes, die sollen dann noch zusammengefasst werden, dann zu einer Smart City und da gibt es dann auch noch ein smartes Verkehrssystem, das dazu gehört. Es gibt eine smarte Energieversorgung. Und das sind ja dann ganz tolle Möglichkeiten, um das alles gemeinsam zu optimieren. Und mit solchen Argumenten werden dann solche Smart Cities auch propagiert. In Europa eher mit grünen Argumenten. Also das ermöglicht eine viel bessere ökologische Energieversorgung, wo man den Energieverbrauch stark reduzieren kann. In Asien mehr mit Sicherheitsargumenten. Da ist der grüne Aspekt dann etwas weniger wichtig. Und jetzt ist aber so, der Staat, der das eigentlich dann gerne tun würde, der hat natürlich nicht die technische Kompetenz, um so etwas zu tun. Und wer hat die technische Kompetenz? Ja, das haben diese Big Tech-Unternehmen. Das heißt, es kommt dann sehr schnell zu einer unheiligen Allianz. Nicht? Der Staat ist dann angewiesen, eben auf Alphabet zum Beispiel, solche Lösungen tatsächlich umzusetzen. Und die haben dann ein gemeinsames Interesse, eben möglichst viel auch solcher Smart Cities zu organisieren. Alphabet hatte schon einmal so eine Smart City als Projekt. Da war allerdings dann die Überwachung so stark, dass es den Menschen zu viel geworden ist. Und das wurde dann wieder aufgegeben, dieser erste Versuch mit einer Smart City. Aber wir werden uns da dann auch schlecht nur noch rausnehmen können. Nicht? Weil wenn man jetzt zum Beispiel dann sagt, ja, ich möchte aber weiterhin in einem Auto fahren, das nicht überwacht ist, dann wird das schwierig, weil das smarte Verkehrssystem ist davon abhängig, dass alle Autos Daten liefern, damit man das optimieren kann. Und das kommt ja dann auch wieder mit positiven Argumenten. Also das kann ja auch dafür sorgen, dass ich dann nicht mehr fahren kann, wenn ich betrunken bin. Da wird überprüft, wie mein Atem ist, ob ich zu müde bin. Da kann man kontrollieren, wie ich da schaue und so weiter. Also das hilft uns ja allen. Und sehr schnell ist es dann einfach obligatorisch und man kann gar nicht mehr anders. Jetzt natürlich noch die Frage, welche Arbeitsplätze sind denn überhaupt bedroht durch diese ganze Entwicklungen? Und es gibt da verschiedene Studien dazu und das differiert so zwischen 7% aller Arbeitsplätze, die bedroht sind, und 50% aller Arbeitsplätze. Also man weiß es halt nicht, wenn es so große Unterschiede gibt bei Forschungen, kommt auf die Annahmen an. Aber wir sehen schon, alle Branchen sind eigentlich irgendwie betroffen. Es ist nicht so, dass das irgendwo nur in bestimmten Teilen der Wirtschaft ist. Es ist eigentlich überall der Fall. Und jetzt ist es aber so, dass wir ja trotzdem hier genauso wie in der Schweiz, obwohl sich solche Entwicklungen durchsetzen, nicht, eigentlich überhaupt nicht Arbeitslosigkeit haben, sondern im Gegenteil, wir haben sogar Fachkräftemangel. Und das liegt eben auch daran, dass sich die Beschäftigung einfach verschiebt. Weil insgesamt wird das gar nicht abgebaut, die Beschäftigung, sondern sie verschiebt sich in die Bürokratie. Nicht in diese alte Beamtenbürokratie, die haben wir mit der Zeit abgebaut, sondern was wir zunehmend haben, ist so eine neue Controlling-Bürokratie, die gar nicht schlimm aussieht, die sieht ganz freundlich aus. Das sind einfach Menschen, die irgendwo am Computer arbeiten und da irgendetwas tun. Und in den Fabrikhallen, also da, wo produziert wird, da sehen wir kaum noch Menschen heute. Tatsächlich, da hat das einen enormen Produktivitätsfortschritt bewirkt. Auch das traditionelle Büro ist verschwunden. Das braucht es auch nicht mehr. Und da werden tatsächlich viele Arbeitsplätze vernichtet. Wenn wir dann aber in anderen Bereichen schauen von Unternehmen, dann haben wir da eben eine entsprechende Zunahme. Und zwar in solchen Tätigkeiten. Nicht Administrierung, Organisation, Controlling, Evaluation, Registrierung, Dokumentierung, Zertifizierung, Akkreditierung, Beratung, Coaching. Da arbeitet ja eigentlich schon die Mehrheit der Menschen heute. Auch bei Unternehmen, die etwas produzieren, wenn wir da genau schauen, arbeitet die Mehrheit der Menschen auch nicht in der Produktion, sondern auch in der Verwaltung dieser Unternehmen. Oder wenn wir in Banken reinschauen zum Beispiel, dann sehen wir, Finanzanalysten braucht es immer weniger, das kann die KI besser. Dafür hat einfach die Compliance-Abteilung entsprechend zugenommen und die Menschen arbeiten jetzt dort. Und die Frage ist jetzt, warum wird das sogar tendenziell noch intensiviert durch die Bürokratie, obwohl wir uns ja vorstellen, eigentlich, dass Bürokratie abgebaut werden sollte mit Hilfe von KI. Nicht? Jetzt kann man das ja alles der KI übergeben, da diese ganzen Abläufe, und dann wird doch das viel effizienter. Aber es ist natürlich auch eine fantastische Möglichkeit, noch viel mehr Controlling zu machen. Endlich kann man jetzt ganz viele Prozesse in Echtzeit erfassen, überwachen. Wir können auch Menschen viel genauer ihre Tätigkeit erfassen. Also erheben wir jetzt einfach noch viel, viel mehr Daten, nicht? Und machen ein viel intensiveres Controlling, als wir jemals vorher gemacht haben. Und auf diese Weise wird dann eben diese Bürokratie nicht abgebaut. Und im Gegenteil, es ergeben sich dann auch neue Komplexitäten dadurch, dass man das Controlling intensiviert. Zum Beispiel auch in einem anderen Bereich. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir setzen KI ein, um Portfolios zu optimieren, dann habe ich da am Anfang wahrscheinlich einen Vorteil davon, wenn ich jetzt ein KI-optimiertes Portfolio habe im Vergleich zu anderen, die das noch nicht haben. Nicht, weil das passt sich schneller an irgendwelche Marktbewegungen an und ich habe dann wahrscheinlich die besseren Renditen. Aber ziemlich schnell werden andere auch solche KI einsetzen. Irgendwann haben fast alle die, dann habe ich keine bessere Rendite mehr wieder, als ich vorher sie auch gehabt habe. Aber ich habe natürlich die ganze Komplexität erhöht, weil jetzt gibt es viel, viel mehr kurzfristige Marktbewegungen, die es vorher gar nicht gab. Nicht? Diese KI führt ja dazu, dass Portfolios in sehr kurzen Zeiträumen angepasst werden, also viel mehr Aktien gekauft, verkauft werden und so weiter. Und jetzt muss ich mich erst mit dieser neuen Komplexität wieder beschäftigen, die da entstanden ist. Was wieder heißt, wir brauchen jetzt eine noch viel mächtigere KI, die noch viel, viel mehr Daten in noch kürzerer Zeit auswerten kann, damit man dann wieder kurzfristig einen Vorteil hat. Und dann entstehen natürlich neue Herausforderungen, nicht wie zum Beispiel Datenschutz durch diese ganze KI, Haftungsfragen, die da entstehen, wer haftet dann und so weiter. Das braucht wieder Richtlinien, Regulierungen, Gesetze, Verträge, Gutachten, die auch immer detaillierter werden, weil die werden jetzt auch von KI geschrieben zum Teil. Und sie sind schon so umfangreich, dass sie auch Menschen nicht mehr lesen können. Also werden sie auch nur noch von KI gelesen. Nicht? Und dann haben wir ganze Bücher da als allgemeine Geschäftsbedingungen, die niemand mehr liest. Und geschrieben wurde sie auch zu einem großen Teil von KI. Und auch das verselbstständigt sich dann irgendwie. Und da muss man aber wieder mit diesen neuen Problemen sich beschäftigen, die da entstehen. Das heißt, wir verlagern das Ganze dann einfach in eine höhere Ebene der Bürokratie. Und nur um das noch zu illustrieren, wie diese Bürokratie tatsächlich zunimmt, nochmal ein Beispiel aus dem Gesundheitswesen. Das ist das Universitätsspital Zürich, das aber typisch ist für Spitäler. Wenn wir da schauen, dann sehen wir von 2009 bis 2022, die Besoldung von Ärzten, Akademikern hat stark zugenommen, die Pflege hat nicht so stark zugenommen, da hat man gespart. Und wo man nicht gespart hat und was vor allem zugenommen hat, ist Besoldung Verwaltungspersonal. Also wir haben immer mehr Menschen in Spitälern, die nichts mit ärztlicher oder pflegerischer Tätigkeit zu tun haben. Was auch ein Aspekt ist dieser steigenden Gesundheitskosten. Und das ist genau das, was jetzt auch mit KI dann natürlich entsteht. Nicht? Wir versuchen da einerseits zwar Pflegeroboter und so weiter dann einzusetzen. Da braucht es dann vielleicht weniger Menschen in der Pflege. Aber das Verwaltungspersonal wird natürlich nicht reduziert dadurch, dass man jetzt KI einsetzt, weil da entstehen ganz neue Probleme auch. Man muss das neu organisieren, wie diese KI abgestimmt ist und so weiter. Und letztlich ja, sind da ein paar große Versprechen verbunden mit dieser KI, mit denen wir uns dann meistens überzeugen lassen. Nicht, Versprechen von mehr Sicherheit, mehr Bequemlichkeit und dann natürlich in der Wirtschaft mehr Produktivität. Und das, was dann dafür bedroht ist, ja, Freiheit, Privatsphäre, Überwachung, ja, das nimmt man halt erst so zeitlich verzögert ein bisschen wahr. Und ich habe ja nichts zu verbergen, ist ja nicht so schlimm, nicht? Die sollen nur wissen, was ich mache. Das ist ja dann so das Argument. Und dann ja, ist das halt so langsam, ist man dann halt überwacht. Nicht? Ja, also sind wir allein, aber da antwortet kein Mensch mehr, sondern es ist Alexa oder Siri, der sagt ja. Und da ist dann natürlich auch der Staat, der da freudig mitmacht, weil der möchte uns ja auch noch erziehen zu braven Steuern zahlen, aber auch zu Menschen, die genügend Gesundheitsvorsorge machen, die nicht zu viel Alkohol trinken, die sich eben gesund verhalten, sich genügend bewegen, die sich umweltbewusst verhalten und so weiter. Also da gibt es ja ganz viel Optimierungsmöglichkeiten noch. Das darf man bei uns aber nicht so direkt machen, weil wir sind ja ein freiheitlicher Staat, wo auch die Privatsphäre etwas gilt. Deshalb blickt man dann fast neidisch nach China, weil dort muss man das gar nicht verheimlichen, solche Dinge. Dort kann man es einfach gleich direkt machen. Und dort gibt es ja dann dieses Citizen Score-System. Das ist kein einheitliches System. Das sind unterschiedliche Systeme in verschiedenen Provinzen. Man ist da auch noch am Ausprobieren, was da funktioniert oder nicht funktioniert. Aber zum Beispiel kriegt man da dann negative Punkte für das Abspielen von lauter Musik, für häufiges Essen in Fastfood-Lokalen, für Verstöße gegen Verkehrsregeln, wenn man die Straße bei Rotlicht überquert, wenn man Reservierungen nicht cancelt in Restaurants. Und positive Punkte gibt es dann für Blutspenden, Spenden für wohltätige Zwecke. Und da kommt dann das chinesische Element, Lob der Regierung in sozialen Medien. Ja, und eigentlich würde ja vieles von dem, würde man hier eigentlich auch gerne tun. Aber man darf es halt nicht so direkt, also muss man die Leute incentivieren oder mit Nudging überzeugen. Das heißt, man muss ihnen kleine finanzielle Anreize geben. Wie eben vorher beschrieben da bei der Krankenkasse. Wir machen jetzt die Prämien etwas günstiger für diejenigen, die alle Daten liefern. Was dazu führen wird, dass mehr Menschen dieses Modell wählen. Dann sagt man, aha, das ist ja ein Trend, das wollen die Menschen. Also machen wir den Preisunterschied jetzt noch etwas größer. Das heißt, wir machen es noch teurer für diejenigen, die das nicht machen. Was dazu führt, dass noch mehr Menschen dieses Modell wählen. Dann sagt man, ja, das ist ein allgemeines Bedürfnis, dass man das so macht. Und wegen diesen wenigen Prozent, die es jetzt noch gibt, können wir jetzt nicht eine teure Sonderlösung weiterfahren. Weil das kommt ja allen zugute, wenn wir nicht mehr diese teure Lösung aufrechterhalten müssen. Also müssen halt jetzt alle ihre Daten liefern. Jetzt geht es halt nicht mehr anders. Und das ist dann so die typische Entwicklung. So eine Art digitaler Paternalismus. Man erzieht die Menschen dann über finanzielle Anreize zum richtigen Verhalten, und da bietet natürlich die KI auch ganz tolle neue Möglichkeiten. Da gibt es auch schon Beispiele, zum Beispiel bei der Energieversorgung. Da kann man natürlich sagen, das ist besser, das wird outgesourced an irgendeinen Dienstleister, der das optimiert, dieses ganze Energiemanagement, weil das ist eine ziemliche Energieverschwendung, wenn da jeder individuell entscheidet, ob er da jetzt wie viel Grad er heizt und ob er die Fenster aufmacht oder nicht aufmacht. Das könnte man alles optimieren. Hat man in der Schweiz schon versucht. Da konnten die Mieter dann tatsächlich nicht mehr höher als 21 Grad heizen. Und das kontrolliert die Verwaltung die Raumtemperatur per App. Die Menschen haben dann allerdings protestiert und es wurde dann wieder aufgehoben. Aber in diese Richtung könnte sich das dann bald einmal entwickeln. Und jetzt sagen wir, das sind ja alles gute Entwicklungen. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir sozusagen gewährleisten können, dass die ganze KI eben nur im Sinne der Menschen handelt und alle anderen Anwendungen, die bringen wir dann sozusagen, verhindern wir dadurch, dass wir das einfach regulieren, nicht? Sodass nur die guten Anwendungen übrig bleiben, so wie man das ja auch mit der Kernenergie zum Beispiel gemacht hat. Ja, und die Frage ist eben, ob das wirklich so funktioniert, nicht? Weil eine Blackbox kann man eben nur nicht glaubhaft regulieren, weil ich weiß ja gar nicht genau, was die macht. Ich kann letztlich nur regulieren, was ich auch überwachen kann. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Abrüstungsvertrag machen, dann kann ich grundsätzlich das überwachen, ob die Waffen noch da sind oder nicht. Vielleicht macht es mir zwar dieser Staat schwer, das festzustellen. Der versucht, das zu verhindern, aber grundsätzlich ist es möglich. Wenn ich aber jetzt nachschauen will, welche Daten tatsächlich irgendwo verwendet wurden oder nicht verwendet wurden, dann wird es grundsätzlich fast unmöglich, weil wo sind denn diese Daten? Nicht? Wer kann schauen, ob die hinter dieser Türe sind oder nicht hinter dieser Türe sind oder wo die genau sind? Das wird ziemlich schwierig dann. Und was dann eben auch entsteht, das ist, statt wirksamem Schutz entsteht dann einfach auch Bürokratie. Das kennen wir ja von der Datenschutzgrundverordnung. Die begegnet uns als tägliches Ärgernis. Jedes Mal, wenn ich eine neue Webseite besuche, da muss ich da zuerst so ein Banner wegklicken, das mich fragt, ob ich einverstanden bin, dass alle meine Daten oder nur die wirklich wichtigen oder gar keine Daten verwendet werden. Meistens ist mein Finger dann schneller, als dass ich weiß, was ich angeklickt hätte, weil ich habe ja keine Ahnung, was das bewirkt. Das weiß wahrscheinlich auch sonst niemand. Irgendwas habe ich halt geklickt. Ich bin wahrscheinlich kaum der Ansicht, dass meine Daten jetzt sicherer sind. Aber alle größeren Unternehmen müssen jetzt einen Datenschutzbeauftragten beschäftigen. Sie müssen entsprechende Richtlinien erarbeiten und damit haben wir dann auch schon wieder die Bürokratie. Ja, was ist das Fazit? Es ist wahrscheinlich nicht sehr intelligent, sich von künstlicher Intelligenz abhängig zu machen. Das ist da ein Bild, das den Zauberlehrling darstellt von Goethe. Und das ist ja auch so ein Beispiel, nicht, wo zwar dieser Besen in Gang gesetzt werden kann, aber man weiß nachher nicht mehr, beziehungsweise der Lehrling weiß nicht mehr, wie er ihn nachher stoppen kann. Es ist eigentlich überhaupt nie intelligent, sich von etwas wirklich abhängig zu machen. Und jetzt ist das überhaupt kein Plädoyer hier gegen KI und wir sollen keine KI anwenden. Das wird man sowieso tun. Aber wir sollten uns nicht von dieser KI völlig abhängig machen. Und sich nicht völlig abhängig machen heißt, es muss weiterhin Alternativen geben. Und das wird gar nicht so leicht sein, diese Alternativen wirklich zu behalten. Also heute ist es noch klar, ich muss nicht in einem smarten Haus leben. Nicht? Ich kann, wenn ich nicht will, brauche ich da keine smarten Anwendungen. Aber irgendwann wird wahrscheinlich kommen, man muss in einer Smart City da die gesamte Energieversorgung eben optimieren. Und das geht nur, wenn alle Häuser auch smart sind. Also wird irgendwann wahrscheinlich dieser Zwang dann kommen, dass eben solche KI-Anwendungen da installiert werden. Und das zu verhindern, das geht nur, wenn man das letztlich im Gesetz festhält. Und zwar ohne, dass ich finanzielle Nachteile davon habe. Das ist das, was letztlich festgehalten werden muss. Ich muss weiterhin das Recht haben, in einem nicht smarten Home zu leben, ohne dass ich dadurch benachteiligt werde. Und dann kommt sofort das Gegenargument. Ja, wir haben ja schließlich auch nicht Pferdekutschen in großem Stil erhalten, falls es mit dem motorisierten Verkehr nicht wirklich funktioniert. Aber ich würde da eine andere Analogie nehmen. So gegen Ende des Weströmischen Reiches, da haben die Römer nicht mehr selber Krieg geführt, sondern sie haben das an Söldnerheere outgesourced, was zunächst mal sehr vernünftig ist. Die sind spezialisiert auf Kriegsführung, die Römer nicht. Also warum sollen die etwas tun, was sie gar nicht gut können? Ist besser, das machen Profis. Aber irgendwann wurde man dann halt abhängig von diesen Söldnerheeren. die sind dann einmarschiert in Rom und haben wesentlich zum Untergang des Weströmischen Reiches beigetragen. Also da hat sich Abhängigkeit dann nicht als vorteilhaft erwiesen. Und am Schluss geht es ja wahrscheinlich darum, dass wir da irgendwo beim Optimum bleiben. Und wenn man da von links mal beginnt, dann ist ja das zunächst mal ein ziemlicher Fortschritt, wenn wir da nach rechts gehen. Aber wenn wir dann noch weiter nach rechts gehen, empfinden wir es wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr als Fortschritt. Das heißt, die Herausforderung ist eigentlich die, dass wir da bleiben, irgendwo in der Mitte. Und letztlich sollten ja Technologien eigentlich dazu dienen, unser Leben besser zu machen. Und die Frage ist aber, ob sie das wirklich immer tun. Und meistens schießen dann eben solche Anwendungen über das Ziel hinaus. Und es gibt ja dann auch eine ganze Reihe von KI-Forschern, die sagen, ja gut, wenn es dann halt mal etwas Intelligenteres gibt als den Menschen, dann braucht es den Menschen auch gar nicht mehr. Und dann werden eben höhere Intelligenzen nachher diese Welt regieren. Aber ich würde nicht so argumentieren, sondern wir sollten uns eben verstärkt überlegen, was machen wir tatsächlich mit KI, wozu dient die uns tatsächlich und hilft sie uns wirklich, das Leben zu verbessern, weil das ideale Leben ist nicht ein Leben, wo ich einfach zu Hause sitze und nur Befehle brülle in irgendwelche Mikrofone, wo das dann umgesetzt wird in Befehle, die ausgeführt werden, wo ich nie mehr andere Menschen treffen muss, sondern nur noch zu Hause sitzen kann. Und genau zu solchen Dingen verführt uns dann eben diese KI zum Teil. Ja, damit schließe ich jetzt. Vielen Dank.
Hallo, vielen Dank für den Vortrag, der mich sofort zum Denken angeregt hat, gerade Ihr erstes Beispiel, was die Gesundheitsversorgung anbelangt, wobei mir das ein bisschen riskant vorkommt, hier in Stuttgart von Nanopartikeln im Blut zu sprechen. Das könnte durchaus auf fruchtbaren Boden fallen. Was mich interessiert, ist so die politische, also der Unterschied in der politischen Haltung zwischen Deutschland und der Schweiz, weil ja die politische Willensbildung doch auch da ganz, ganz verschieden ist. Haben Sie da Beispiele von KI-Themen, die eben in der Schweiz breit diskutiert worden sind und wo eben der Volksentscheid entsprechend wahrscheinlich oder womöglich anders ausgefallen ist, wie es hier in Deutschland ausfallen würde mit unserem politischen System?
Ja, schwierig zu sagen, weil natürlich viele dieser Themen noch so in den Anfängen sind und wir noch nicht direkt jetzt dazu abgestimmt haben. Was wir gerade abgestimmt haben, das ist eine elektronische Identitätskarte. Und das wurde ganz knapp angenommen, dass die eingeführt wird in der Schweiz. Das hat mit KI noch überhaupt nichts zu tun, jetzt direkt. Da geht es nur darum, ob man so etwas grundsätzlich mal macht. Und ich glaube, insgesamt ist ja die Freude an Regulierung nicht ganz so stark ausgeprägt in der Schweiz, wie es in Deutschland ist. Also wir sind da wahrscheinlich ein bisschen skeptischer. Und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass eben mehr auf tieferer Ebene entschieden wird, also auf Ebene der Kantone, auf der Ebene der Gemeinden und nicht auf der Ebene des gesamten Schweizer Staates. und dass man da nicht von oben eben mit solchen, mit zu viel Bestimmungen zugedeckt werden möchte. Man wird es natürlich trotzdem, also in der Schweiz ist auch diese Tendenz. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, irgendwie, dass wir in der Schweiz wirklich schon eine, irgendeinen Volksentscheid oder eine Diskussion haben, wo wirklich diese KI jetzt schon betroffen war. Das wird aber sicher noch kommen. Was wäre zum Beispiel vielleicht interessant in dem Zusammenhang? Wir haben eine Bargeldinitiative in der Schweiz, über die stimmen wir nächstes Jahr ab. Und da soll in die Verfassung geschrieben werden, dass wir auch in Zukunft mit Bargeld bezahlen können. Also bezahlen können müssen. Und da ist natürlich auch genau dasselbe, wie was ich vorhin beschrieben habe. Nicht? Man macht es den Menschen ein bisschen schwerer, an Bargeld zu kommen. Also man baut die Bankomaten ab. Führt dazu, dass weniger Menschen mit Bargeld bezahlen. Dann sagt man, der Trend geht so, dass die Menschen jetzt weniger mit Bargeld bezahlen müssen. Also können wir diese Bankomaten jetzt noch weiter reduzieren. Und die ersten fangen an, gar kein Bargeld mehr zu akzeptieren. Und dann wird es ja noch mühsamer. Also wollen die meisten Menschen dann auch nicht mehr Bargeld, weil das ist schwierig und kompliziert. Und dann am Schluss sagt man, ja, also wegen diesen paar Prozent, die da irgendwie paranoid sind, müssen wir ja jetzt nicht unbedingt da noch Bargeld aufrechterhalten. Jetzt zahlen wir halt elektronisch. Nicht? Und um das zu verhindern, soll eben jetzt das in die Verfassung geschrieben werden in der Schweiz, dass man weiterhin mit Bargeld bezahlen kann. Ja, da ist noch.
Ja, ganz herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Ich fand ganz toll Ihre Gegenüberstellung der beiden Hunde, also der dumme Hund, der vom intelligenten Spaziergänger herumgeführt wird und der intelligente Hund, der dann den dummen Spaziergänger rumführt. Und habe mich gefragt, was wäre denn die Situation, die wir uns wünschen würden? Wir könnten uns ja wünschen, einen Hund, der einerseits mir sozusagen schwierige Dinge abnimmt und gleichzeitig aber auch unbequem ist und meine Intelligenz fördert, der mich also beim Spazierengehen noch Französisch-Vokabeln abfragt oder so. Ist denn eine Situation denkbar, wo wir sozusagen zwischen diesen beiden Alternativen Bequemlichkeit und Verblödung versus Anstrengung und Intelligenzpflege, wo wir uns da sozusagen handgeschneidert irgendwas auskalibrieren können? Oder wie würden Sie darauf blicken?
Ja, das könnte man natürlich alles tun, nicht? Der könnte ja auch so, wenn er jetzt meine Intelligenz optimieren sollte oder meine Resilienz, meine geistige Resilienz, nicht? Dann könnte der mich auch immer wieder mal wo ganz anderes hinführen, was ich gar nicht kenne. Oder er könnte hin und wieder mal wegrennen und da muss ich selber wieder nach Hause finden, damit ich nicht verlerne, auch selber zu denken. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was optimiert werden soll. Aber die Tendenz ist natürlich die, dass wir alles optimieren, was in Richtung Bequemlichkeit geht. Und ein ganz großer Teil der KI ist dann wieder so Unterhaltung, irgendwelche Games und so weiter. Nicht, dass wir eben mehr Games machen und solche Dinge und damit unsere Zeit verbringen, weil natürlich hinter KI wie auch hinter allen anderen Technologien steckt immer auch ein wirtschaftliches Interesse. Nicht? Man will die ja verkaufen. Nicht nur, weil das attraktiv ist und man Gewinne erzielt, man muss ja, weil wenn man Verluste macht, dann verschwindet man vom Markt. Also muss ich am Schluss möglichst viel davon verkaufen können. Und das heißt, die Menschen sollen aus dieser Überlegung her dann natürlich möglichst abhängig werden, auch von dieser KI, sodass diese unentbehrlich ist für unser alltägliches Leben.
Hund doch mal bleiben, der hätte ja auch Vorteile, nämlich für die Barrierefreiheit. Also an blinden Hunde zum Beispiel ist ja schwer ranzukommen. Und das wäre ja was Positives. Aber wenn wir uns nicht abhängig machen möchten oder ja, wir dürfen es eigentlich nicht, von KI-Systemen, weil KI in Händen von Big Tech liegt oder auch vom Staat missbraucht werden kann, ist dann nicht die Lösung, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel die Kantone in der Schweiz nehmen, dass ein Kanton vielleicht versucht, selber sich diese technischen Skills anzueignen, also in einer, also wenn man ganz optimistisch ist, und sie selber quasi versuchen, sich eine eigene künstliche Intelligenz oder ein künstliches Intelligenzsystem aufbauen, der sie vertrauen und die in ihrer Hand liegt. Ich spiele jetzt ein bisschen an Open Source, Open Software und sowas an. Wäre das nicht ein Gegenentwurf? Weil so, was Sie jetzt alles dargelegt haben, wäre ich versucht zu sagen, ich lehne das alles ab und ich zahle nur noch mit Bargeld und ich versuche, der Technik zu entkommen und versuche, ja, da nicht mitzugehen. Aber ich denke, das ist auch nicht die Lösung.
Ja, ich meine, der Roboter Hound hätte natürlich auch entscheidende ökologische Vorteile gegenüber einem echten Hund. Es gibt ja so Berechnungen, Ökobilanz eines Hundes im Vergleich zur Ökobilanz eines Autos. Und das Auto schneidet gar nicht viel schlechter ab als ein Hund. Das liegt natürlich an der ganzen Hundenahrung, die da kommt, dann an dem Hundekot, der entsteht und so weiter. Also schon aus diesem Grund wären auch Roboterhunde vorteilhaft. Jetzt, ja, kann man lokal irgendwelche Dinge entwickeln? Das hat man ja immer wieder versucht, zum Beispiel Alternativen von Google zu Google und so weiter. Das Problem ist halt immer, dass da so Netzwerkeffekte entstehen oder eine Art natürliches Monopol. Nicht? Google wird halt umso besser, je mehr Nutzer Google hat. Und am Schluss kann praktisch niemand mit dieser Suchmaschine konkurrieren, weil sie eben viel, viel mehr Informationen hat als alle anderen Suchmaschinen und die dann an den Rand drängt. Und ich kann dann vielleicht für ein ganz spezielles Gebiet schon etwas Eigenes entwickeln, aber eine allgemeine Intelligenz, nicht, die dann mit Google vergleichbar wäre, das ist schwierig. Nicht? Das ist auch schon mit ChatGPT oder so. Da setzt sich dann halt irgendwie eine Anwendung mal durch und die hat dann eben mehr Daten und dadurch ist sie besser im Vergleich zu den anderen. Dann wird sie von mehr Leuten genutzt. Dadurch wird sie noch besser, weil sie durch jeden Nutzer noch mehr Daten wieder bekommt. Das ist so ein selbstverstärkender Effekt, den wir hier haben. Und das macht es dann schwierig, ne? Solche Alternativen aufzubauen.
Vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich würde da gleich vielleicht dran anschließen und fragen, sehen Sie da zum Beispiel das Kartellrecht in irgendeiner Pflicht oder Rolle, dem zu begegnen? Oder ist das gar nicht angezeigt, dass das so ist? Also mich würde interessieren, ob Sie sozusagen eine Perspektive des Kartellrechts auch noch einnehmen könnten, beziehungsweise etwas dazu sagen können.
Ja, ich glaube effektiv, das Kartellrecht ist wahrscheinlich die wirksamste Waffe, die man hat. Weil mit Regulierung der KI selbst, also dieses KI-Gesetz, AI Act in der EU, damit wird man nicht viel erreichen, außer auch viel Bürokratie, die man damit schafft. Aber das sieht man schon jetzt, wo man versucht, das wirklich umzusetzen, wie schwierig das ist und wie detailliert das dann wird und ausartet in irgendwelchen Regulierungsmonstern. Aber tatsächlich glaube ich, mit dem Kartellgesetz hat man eine sehr wirkungsvolle Waffe. Die wurden ja jetzt auch schon ein paar Mal zu erheblichen Geldzahlungen verurteilt. Und diese Ausnutzung von Marktmacht, nicht, die natürlich da damit zusammenhängt, die man natürlich dann immer wieder nachweisen muss in einzelnen Fällen. Aber ich glaube, das ist etwas, wodurch sich auch diese Unternehmen tatsächlich bedroht sehen. Durch die AI Act sind sie überhaupt nicht bedroht. Da machen sie noch selber gerne mit. Sagen sie, begrüßen sie und finden sie auch gut. Was schon heißt, das ist harmlos. Aber das Kartellgesetz ist nicht so harmlos und ich denke, ja, das ist wahrscheinlich der beste Weg. Ja.
Ja, ja.
Dazu bin ich jetzt zu wenig Spezialist, um diese Frage konkret beantworten zu können. Aber natürlich, überall versucht man uns diese KI, uns damit in Kontakt zu bringen, sodass wir sehen, das könnte man doch besser mit KI machen oder besser mit, sodass wir das eben verstärkt dann natürlich auch anwenden. Also überall werden wir auf solche Weisen in Kontakt mit KI gebracht, um uns das auch schmackhaft zu machen. Das ist sicher so. Ne? Naja, das ist natürlich dann das nächste Problem, nicht? Den enormen Energieverbrauch, der damit verbunden ist. Und das ist dann natürlich die Chance für die nächste Technologie, nicht Quantencomputer und Quantencomputing. Dann heißt, jetzt müssen wir da halt auch viel mehr Forschung machen und uns in diese Richtung entwickeln. Und dann wird auch dieses Problem gelöst. Also, ob das dann wirklich gelöst wird, das ist eine andere Frage. Es gehen ja auch viele Dinge dann nicht so, wie man sich es vorstellt. Nicht? Wenn man vor 10 Jahren geschaut hätte, dann würden wir alle schon mit selbstfahrenden Autos wären wir unterwegs, wenn man die damaligen Voraussagen genommen hätte. Ist aber nicht der Fall. Also manchmal geht es dann doch nicht so schnell oder so, wie man sich es vorstellt.
Sie haben vorher was beschrieben mit diesen neuronalen Netzen,
ja,
dass KI dadurch lebt, dass sie dann eine unheimliche Fülle an Daten braucht, um über diese neuronalen Netze Ergebnisse zustande zu bringen. Wenn Sie sich jetzt mal die Datenwelt angucken, dann ist ja die Qualität dieser Datenwelt gut, schlecht, schlimm, wird vielleicht sogar noch schlimmer, wird manipuliert, es entstehen Fälschungen, Doppelungen und. Also kann doch dieses neuronale Netz aufgrund von schlechter werdenden Daten eigentlich nur ins Chaos führen. Eine KI, die sich füttert mit Daten, die immer schlechter wird, führt doch asymptotisch direkt irgendwo in einen Stopp hin.
Ja, das ist natürlich eine Gefahr, die auch zum Teil schon gesehen wird, nicht? Weil der unglaubliche Datenhunger dieser KI dazu führt, dass immer mehr die KI auch selber künstliche Daten erzeugt, nicht? Und eigentlich aus den bestehenden Daten weitere Daten schafft, aber das wird immer selbstreferenzieller dadurch und damit wird sie natürlich wieder blöder, die KI. Also die Intelligenz geht dann natürlich mit der Zeit verloren, wenn man selbstreferenziell ist. Kennen wir ja von Menschen, die zu selbstreferenziell sind. Und das sind auch tatsächliche Gefahren, die unterschiedlich beurteilt werden von unterschiedlichen Experten, aber ich denke schon, dass das zum Teil in diese Richtung geht. Also es ist dann gar nicht so intelligent zum Teil und dann wird es natürlich gefährlich, wenn man Entscheide von KI machen lässt. Und vielleicht auch noch ein Punkt, das tendiert natürlich auch vollkommen zum Mainstream, die KI, oder? Das heißt, es ist immer das, was am wahrscheinlichsten ist, ist das Richtige. Und wir verdrängen damit natürlich auch ungewöhnliche Dinge. Also ob jetzt Innovation oder so etwas durch KI gefördert wird, das ist sehr fraglich. weil eigentlich die KI immer zu Standardantworten zu tendiert und zu Mainstream-Antworten.
Ja. Was mich auch erstaunt hat, dass Sie sehr schnell mit den, oder die sehr leicht mit diesem Begriff Intelligenz umgehen. Wenn Sie als Mensch Wissen haben, wenn Sie Empathie haben, wenn Sie Schwächen und Stärken haben, wenn Sie ein Erfahrungswissen haben, dann sind Sie für mich ein intelligenter Mensch. Eine künstliche Intelligenz hat keine Empathie, hat keine Gefühle, hat keine Moral. Also wie kann man damit den Begriff Intelligenz in dieser künstlichen Welt so leichtfertig oder so arglos argumentieren?
Ja, da kommen dann natürlich die Forscher, die sagen, jetzt müssen wir da eine Moral sozusagen implementieren. Nicht? Jetzt gibt es auch noch irgendwelche moralischen Prinzipien, die da auch umgesetzt werden müssen in Algorithmen. Und dann gibt es ja da ganze Ethikkommissionen, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Deutschland hat ja eine riesige Ethikkommission, die dann mehr 100-seitige Berichte schreibt zu solchen Themen. Diese Gefahr, die Sie da beschreiben, die sehe ich absolut, oder? Also, dass da natürlich ein Mensch immer irgendwie in einer gewissen Weise abwägt und Erfahrungen hat, auch aus seinem eigenen Leben. Und das, was wir den gesunden Menschenverstand ja nennen, ohne auch genau zu wissen, was der ist, aber das ist also unsere Erfahrung und der fehlt dann natürlich da zum Teil. Weil der ja etwas ist, was nicht nur intellektuell ist, sondern er hängt mit unseren Erfahrungen in verschiedensten Bereichen zusammen, auch mit Erfahrungen mit anderen Menschen, wie wir die erlebt haben. Und das ist, könnte eine größere Gefahr dann sein, dass das auch rausgedrängt wird, nicht, diese Dinge.
Also ich fand den Gedanken gerade sehr interessant und ich habe vielleicht eine Folgefrage. Wenn man von künstlicher Intelligenz nicht mehr so spricht, sondern versucht, sie quasi anders zu bezeichnen, im Volksmund, sage ich mal, glauben Sie, das hat einen Einfluss darauf, wie die Bevölkerung mit diesen Technologien umgeht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass mein ChatGPT keine künstliche Intelligenz ist, sondern eine Tüte voller Wörter, die halt wahrscheinliche Wörter rausspuckt, die ich gerade haben will, könnte das nicht vielleicht dazu führen, dass es weniger Leute gibt, die ChatGPT als irgendwie Ersatz für menschliche Interaktion benutzen? Jetzt einfach mal so als Beispiel.
Ja, also im Idealfall würde eigentlich viel von dem, was künstliche Intelligenz macht, sich selbst überflüssig machen. Das wäre eigentlich die ideale Folge. Also zum Beispiel, wenn ich Empfehlungsschreiben mit künstlicher Intelligenz machen kann, dann brauche ich die nicht mehr, diese Empfehlungsschreiben. Oder wenn die Studierenden bei uns arbeiten, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz schreiben lassen können, ja, dann verzichten wir doch auf diese Arbeiten. Es gibt sowieso schon viel zu viele studentische Arbeiten. Also im Idealfall schaffen sich die Dinge ab, dadurch, dass die künstliche Intelligenz sie dann auch machen kann. Und ja, wir nennen sie natürlich wahrscheinlich aus gutem Grund künstliche Intelligenz. Das ist natürlich etwas sehr Positives, künstliche Intelligenz. Wenn wir sie nur irgendwie künstliche Informationsschaffung oder so etwas nennen würde, das hätte nicht den gleichen Stellenwert, wie wenn wir es künstliche Intelligenz nennen. Und es gibt natürlich eine Reihe Forscher, die sagen, der Begriff ist eigentlich falsch, wir sollten gar nicht von Intelligenz sprechen in diesem Zusammenhang, aber er hat sich halt jetzt durchgesetzt und wir sprechen von künstlicher Intelligenz, war wahrscheinlich auch eine clevere Marketingleistung.
Also hätte ich eine andere Bemerkung, aber die stelle ich mal zurück. Zu dem Thema fällt mir eigentlich zwei Sachen ein. Zum einen haben wir hier so ein Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart an der Uni, das HLRS. Der Herr Resch, der hat mal so ganz Keske gesagt, aber das ist jetzt vielleicht ein Jahr her oder auch zwei, das meiste, was hier als KI vermarktet wird, ist maximal maschinelles Lernen, war seine Aussage dazu, das lasse ich einfach so stehen. Und mir ist dann auch mal aufgefallen, bei vielen Beiträgen irgendwo gelesen oder gehört, dass wir eigentlich den Begriff übersetzt haben, eigentlich nur eins zu eins vom AI Englischen oder amerikanischen Englisch ins Deutsche, aber der englische Begriff Intelligenz ist nicht zwingend auf das beschränkt, was wir hier als intelligent bezeichnen, sondern wenn man jetzt mal sowas wie CIA denkt, da geht es eigentlich vor allen Dingen darum, Informationen zu sammeln und auszuwerten. Ja. Und wenn man das darauf beschränkt, das ist das meiste, was hier gemacht wird. Es wird ja bei sowas wie diesen Textprogrammen nichts weiter gemacht, als Häufigkeiten von Begriffen zusammengewürfelt, die dann eigentlich keinen zwingend sachlichen Bezug unbedingt immer haben und deswegen auch am Anfang vor allem viel Fehler rauskam. Also das wollte ich ja nur mal so als Beitrag noch mit dazugestellt haben. Und dann ist mir das aufgefallen, weil Sie das mit dem Bargeld vorhin angesprochen haben, das fand ich sehr interessant, weil solche Bestrebungen gibt es ja hier auch in Deutschland. Also die Deutschen hängen ja wahrscheinlich genauso am Bargeld wie die Schweizer. Wer da mehr oder weniger ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber in Skandinavien gibt es ja schon viele Länder, wo man selbst einen Kaffee nicht mehr bar bezahlen kann. Und da mache ich mir dann irgendwie auch Sorgen. Und ich sehe das mehr aus dem Begriff, sage ich mal, der Resilienzforschung, wo viel auch, ich habe mich früher mal mit Raumfahrt befasst, da war es selbstverständlich, dass Systeme redundant existierten. Ja, wenn ein System ausfällt, gibt es immer ein zweites. Beim Auto haben wir das noch, Zweikreissysteme, da gibt es eben eine Fußbremse, die anders wirkt als die Handbremse aus verschiedenen Systemen. Und das hat einen guten Grund, dass wenn ein System ausfällt, man immer noch eine Alternative hat. Und das halte ich vielleicht auch für einen guten Weg, die Möglichkeiten der KI vielleicht doch irgendwo zu begrenzen, eben mit diesem Zwang, was Sie jetzt vorgeschlagen oder gesagt haben, was die Schweiz will, mit diesem Vorschlag, dass man im Bargeld per Gesetz ins Grundgesetz schreibt, dass man bestimmte Sachen generell vielleicht sagt, dass man in allen lebenswichtigen Bereichen Alternativen hat. Ja. Und da würde man sowas vielleicht dann auch eingrenzen können. Das war so eine, mehr ein Gedanke, aber können Sie auch gerne als Frage betrachten.
Ja, ist ja interessant, dass man in Skandinavien jetzt gerade vor kurzem eigentlich damit begonnen hat, die Menschen wieder zu ermuntern, wieder vermehrt mit Bargeld zu bezahlen, weil das eben dermaßen schon verschwunden ist, dass die Menschen auch die Fähigkeit sozusagen verloren haben, mit Bargeld zu bezahlen. Sie wissen nicht mehr so richtig, wie das geht. Und genau aus Resilienzgründen, nicht? Wenn man eben total von einem technischen System abhängig ist und das mal ausfällt, dann ist es doch gut, wenn man auch noch Bargeld hat. Das heißt, dort ermutigt man die Menschen jetzt wieder doch auch etwas Bargeld zu halten, weil man sieht eben eine totale Abhängigkeit nur von elektronischem Geld. Das ist auch nicht so gut. Man muss resilient bleiben. Und Resilienz ist zwar ein häufig verwendeter Begriff heute, aber nicht sehr häufig angewendet. Dankeschön.